Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey
und einer Sendung voller Gegenstände, der Sansibar-Tasche zum Beispiel und der Mundharmonika. Die Sansibar ist eine Event-Location auf Sylt, doch wir schauen weiter in die Welt in dieser Sendung mit politischer Literatur, nämlich auf die kolonialen Webfäden unserer westlichen Zivilisation, die wir selten genug im Stoff unserer Tage wahrnehmen. Das ist eine Metapher, zugegeben. Vielleicht sogar etwas schief, doch mittels Metaphern versucht auch ein Linguistenduo der deutschen Kolonialvergangenheit eine neue Sprache zu geben. Sansibar-Zone heißt ihr Buch und wir lernen darin zum Beispiel den Unterschied zwischen Lüften und Luften kennen. Nachher ein Gespräch dazu. Beginnen wollen wir musikalisch, nach der Musik, mit einem Musikinstrument, nämlich der urdeutschen Mundharmonika und ihrer Bedeutung in der Black Music der Vereinigten Staaten. Über 20 Jahre lang stand vor dem Ersten Weltkrieg im kleinen sächsischen Ort Marktneukirchen eine US-Konsularagentur. Warum? Nun, von dort aus wanderten deutsche Mundharmonikas massenhaft in die Vereinigten Staaten, wo sie afroamerikanische Bluesmusiker für sich entdeckt hatten. Diese deutsch-amerikanische Geschichte des Hosentascheninstruments schildert nun ein Buch mit dem doppeldeutigen Titel »Kein falscher Zungenschlag«. Michael Groth hat das Buch gelesen und mit dem Autor Herbert Quelle gesprochen.
Der Erzähler hat Zweifel.
War er ehrlich neugierig, andere Meinungen zu hören? Oder brauchte er diese nur als Anknüpfungspunkt für die Verlautbarung seiner eigenen Auffassungen? Ritt ihn die Arroganz des Besserwissers? Wie schrecklich, wenn er anderen auch mit seiner Mundharmonika-Leidenschaft ständig auf den Wecker ginge.
Die Zweifel sind unberechtigt. Dem Autor, Hobbymusiker und Diplomaten im Ruhestand Quelle ist eine kurzweilige Mischung zwischen Fiktion und Sachbuch gelungen. Im, wenn man so will, dokumentarischen Teil von »Kein falscher Zungenschlag« geht es um die Geschichte und um Spielweisen der Mundharmonika. Eingebettet ist dies in eine fiktive Deutschlandreise des 25 Jahre alten Afroamerikaners James. Sein Großvater stand als Besatzungssoldat nach dem Krieg in Klingenthal einen Koffer voller Mundharmonikas. Ein Erbe, das James nur nach einer Reise zu den Produktionsorten und damit in die Geschichte dieses Instruments erhalten sollte. Gesagt, getan. James reist nach Deutschland, begleitet vom 70 Jahre alten Walter, einem ehemaligen Deutschen, der seit Jahrzehnten in den USA lebt. Gleich zu Beginn der Reise lernt James Karin kennen, eine Deutsche mit afrikanischen Wurzeln. Aus beiden wird ein Paar und Walter plagen abermals Zweifel.
Karin war die erste Afrodeutsche, die ihm je begegnet war. Die sprachliche Perfektion ihrer ersten Sätze hatte bei ihm Überraschung ausgelöst. Wieso fiel ihm die Parallelität muttersprachlicher Deutschkompetenz mit schwarzer Hautfarbe überhaupt auf? War seine Empfindung, als Karin den Mund aufmachte, schon eine Form von inhärentem Rassismus?
Ich habe hier diesen Gegensatz bewusst gesucht zwischen einer Afrodeutschen und einem Afroamerikaner, um mal zu beleuchten, wie weit hier über die Hautfarbe definiert wird ein gewisses Verhalten der Mehrheitsgesellschaft.
Quelle spielt mit der Doppeldeutigkeit des Titels. Ein falscher Zungenschlag entlockt der Harmonika schräge Töne. Gesellschaftlich kann ein falscher Zungenschlag Wunden schaffen, die, zum Beispiel beim Thema Rassismus, über Jahrhunderte wuchern.
Ich denke an dem Problem, dass es systemische Diskriminierung in den USA auch heute noch gibt. Da kann man nicht herumdeuteln und ich denke, deswegen muss es auch ständig zur Sprache gebracht werden.
Der junge James verweist auf die Erfahrung in seiner Heimat.
Wir Afroamerikaner können aus der Rollenzuweisung in der amerikanischen Gesellschaft, die mit der Sklavenhaltung ihren Anfang nahm, nicht ausbrechen. Aus unserer Geschichte in den USA resultiert sowohl ein spezifisches Selbstverständnis von uns, als auch eine spezifische Projektion von Erwartungen der Weißen in uns.
Musik Viele Deutsche, die James und Walter auf ihrer Reise nach Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Berlin treffen, hegen ähnliche Vorurteile. Immer wieder muss Walter erklären und schlichten. Wenn auch niederschwelliger als in den Vereinigten Staaten, der Rassismus lauert auch hierzulande.
Für manche Probleme gibt es nicht nur keine gute Lösung, sondern gar keine. Man schiebt sie einfach immer weiter vor sich her. Aber hör mal die Musik.
Womit wir bei dem Thema wären, in das Herbert Quelle während seiner Zeit als Generalkonsul in Chicago mit ungezählten Musikerfreunden eintauchen durfte.
Unter dem Radar der Tagespolitik besteht seit 160 Jahren durch die in Deutschland gebaute und von Amerikanern gespielte Mundharmonika eine enge und beiderseits fruchtbare Wechselbeziehung.
Die Mundharmonika besetzt in Deutschland eine Nische. Und mein Versuch ist eigentlich, die Mundharmonika aus der Nische herauszuholen und in die Gesellschaft, der sie angehörte, hinüberzuführen. Wir müssen anerkennen, dass die Mundharmonika ein Kulturgut ist. Es ist ein Wirtschaftsprodukt, ein Industrieerzeugnis. Ein Kulturgut, was mit dem deutschsprachigen Raum seit Anfang des 19. Jahrhunderts verbunden ist.
Walter und James beginnen ihre Entdeckungsreise bei der Firma Hohner, gegründet 1857. Neben dem 10 Jahre älteren Unternehmen Seidel in Klingenthal ist Hohner noch immer ein führender Hersteller von Harmonikas.
Dieser erfolgreiche Erzeuger aus Trossingen im Bereich zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegen, der hat sich um die Qualität des Produktes gekümmert. Es war ihm genug zu wissen, dass es Spieler gab, die mit dem Instrument, das er produzierte, sehr zufrieden waren. Aber er hat sich, nach dem, was ich herausgefunden habe, herzlich wenig darum geschert, welche Musik damit gemacht wurde, insbesondere Blues. Der Blues ist sozusagen erst ins Leben von Trossingen getreten in den 70er Jahren, also Jahrzehnte, nachdem er in den USA auf Platten aufgezeichnet wurde.
Es waren Afroamerikaner, die den Harmonika-Blues spielten. Das Instrument war klein und preisgünstig. Im Versand war es im 19. Jahrhundert in den USA für nur 25 Cent zu haben. Unschlagbare Argumente, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die jährlichen Importe auf 21 Millionen steigen ließen. Herbert Quelle reicht diese Erfolgsgeschichte nicht. Wenn Walter schon einmal mit seinem afroamerikanischen Freund durch Deutschland fährt, dann soll der Leser mehr erfahren.
Dazu zählen Dinge, die mit der deutschen Einheit zu tun haben, mit der Parallelität der Gesellschaften, mit dem Zusammenwachsen, mit den Phänomenen, die uns begegnen, sei es Rechtsextremismus, sei es Alltagsrassismus, was alles irgendwie in dem Buch mit aufscheint.
Ein lesenswertes interkulturelles Reisebuch. Und es geht nicht nur um die großen Themen. Gestreift wird unter anderem das Essverhalten diesseits und jenseits des Atlantiks, die Einstellung zu Waffenbesitz oder Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr. Deutsch-amerikanische Gegensätze, deren Erwähnung indes keine Erklärung für die Gegenwart ist. Dennoch bleibt der Autor optimistisch.
Was wir derzeit erleben, ist, glaube ich, der niedrigste Stand in den bilateralen Beziehungen auf politischer Ebene. Ich rechne das nicht der Bundesregierung zu, sondern ich rechne das der amerikanischen Administration zu. Und bei Anerkennen dieses Faktes darf man, wie gesagt, nicht vergessen, dass es die Gesellschaften gibt, die nach wie vor viel mehr gemeinsam haben, als sie trennt.
Michael Groth besprach Herbert Quelle, kein falscher Zungenschlag, Black Music Matters. Erschienen bei Books on Demand, 276 Seiten, 20 Euro, sowie als E-Book bei Online-Buchhändlern. Die Sansibar-Tasche soll uns nun beschäftigen. Es gibt sie in zwei Varianten, beide auf Inseln, eine auf Sansibar, klar, und eine auf Sylt. Welche Verbindungen da bestehen, wird uns die Linguistin und Ethnologin Anne Storch erklären. Guten Morgen, Frau Storch.
Guten Morgen, Herr Wey.
Zusammen mit Ihrem Kollegen Ingo H. Warnke, auch er ein Linguist, haben Sie das Buch Sansibar-Zone geschrieben, das einen Moderator vor einige Herausforderungen stellt, zum Beispiel bei der Ankündigung, um was für eine Gattung es sich da eigentlich handelt. Ich gebe jetzt die Herausforderung einfach an Sie, die Autorin, weiter. Welche Genres verbinden sich in der Sansibar-Zone? Reiseliteratur habe ich gefunden, ethnografischer Bericht, Fotoessay oder noch mehr?
Ach, alles Mögliche. Das ist ein völlig hybrider Text geworden. Wir hatten eigentlich nie vor, so ein ganz normales Fachbuch zu schreiben. Und deswegen gibt es autoethnografische Momente darin, Klatsch und Tratsch. Nicht nur ein Reisebericht, sondern auch das Feldtagebuch tauchen irgendwo auf und vieles mehr. Es ist ein völlig durcheinander geratener Text.
Wir haben geschrieben, wie wir wollten.
Ja, genau.
Und dann taucht ein Fachwort auf, es sei eine performative Feldstudie. Bitte, was ist das für den Laien?
Naja, die Sansibar-Zone beschäftigt sich vor allem mit touristischem und neokolonialem Terrain. Und wir haben ziemlich schnell bemerkt, dass man da vielleicht mit Feldforschungsintentionen hinfahren kann, aber dann eigentlich auch sehr schnell schon geskriptet ist als Touristin.
Man kann sich nicht rausnehmen, als Beobachter an die Seite treten.
Und nicht rausreden. Das heißt also, man muss das irgendwie mitmachen. Man ist Teil dieser merkwürdigen Ökonomie, die man ja eigentlich ganz kritisch beäugen will, aber gleichzeitig sitzt man dann da und bestellt sich irgendwas. Und deswegen ist das ein ziemlich performativer Text geworden und eine merkwürdige Erfahrung des ständigen Sich-Beäugens beim Darstellen von irgendwas, was man gar nicht sein wollte.
Sie sind gefahren nach Sylt, nach Kairo, auf die Insel Sansibar. Und jetzt bitte die Sansibar-Tasche. Was ist die Sansibar-Tasche auf Sylt? Das Buch beginnt damit auch in Abbildungen.
Genau, da sieht man so eine sandige Gegend, die auf Sylt-Karten als Kleinafrika verzeichnet ist, weil es dort ein bisschen wärmer und ein bisschen sandiger ist als drumherum. Und auf diesem Sand steht nun so eine schwarze Papiertasche mit einem Aufdruck, der längst schon wieder obsolet ist, denn darauf befindet sich unten in der rechten Ecke Werbung für eine längst nicht mehr existierende Fluggesellschaft. Und auf dieser Tasche ist ansonsten das Label einer Strandbar und einer Feinkostmarke.
Die heißt Sansibar. Diese Marke ist eine Institution der deutschen Partygesellschaft. So, es gibt aber ja noch die zweite Sansibar-Tasche, mit der hört das Buch auf und die kommt von Sansibar. Was ist das für
genau,
eine Tasche?
Das ist die Sansibar-Tasche mit Z. Und die besteht eigentlich aus nichts weiter als den Fasern von Palmblättern. Sie ist nicht gelabelt, es gibt kein Logo darauf, keine Verzierung. Es gibt lediglich dieses regelmäßige Muster, das entsteht, wenn man eben irgendwas flechtet und wirkt.
Worum geht es Ihnen? Ich glaube, es geht Ihnen um die neokolonialen Formen des Tourismus oder wie Sie mal schreiben, was wir hier eigentlich analysieren wollen, die koloniale Dauer. Dazu gehört dann auch so eine Tasche.
Ja, die ganz häufig eben auch genau das ist, was man dann im Flieger oder womit die Leute sonst so ankommen und wieder abfahren, dann noch sieht. Also dieses Ding hat eine unglaublich komplizierte Indexikalität. Das ist so ein linguistischer Fachbegriff, der eigentlich meint, dass es mit sehr viel Inhalten, mit sehr viel Bedeutungen gefüllt werden kann. Und indem es zum Beispiel gelabelt mit Werbung bedruckt ist und so weiter, erzählt es natürlich auch etwas vom Privileg derer, die sich das, was da drauf steht, geleistet haben. Aber indem sie leer ist, erzählt sie eben auch etwas von dem, was man mitnimmt, von dem, was man von diesem Aufenthalt im Anderswo mit nach Hause trägt.
Wir machen jetzt mal einen großen Bogen, einen luftigen Bogen mit dem Flieger und fliegen zur Insel Sansibar, wo Sie auch gewesen sind. Und Sie sind sehr sprachkreativ beide. Sie haben so Wortpaare, die Sie dann erfinden, um irgendwie zu beschreiben, was Sie glauben, wie sozusagen die Vergangenheit und die Wirklichkeit des Tourismus in diesen touristischen Heilstätten sich miteinander verknüpft. Und ein Wortpaar fand ich hier wirklich sehr faszinierend. Das ist das Lüften und das Luften. Was beschreiben Sie damit?
Das sind zwei von, ich glaube, insgesamt 6 Begriffen, alles Verben, die beschreiben, welche sprachlichen Praktiken daran beteiligt sind, touristische neokoloniale Räume zu kreieren. Und Lüften ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist der Luftwechsel, das Heilsame am Urlaub. Man lüftet und genießt so eine Erfrischung und kommt zurück nach Hause als ein gelüftetes, optimiertes Selbst. Man verändert sich nicht wirklich, aber man verbessert sich. Also das Lüften hat eine ganz stark autobenefaktive Funktion. Das mache ich für mich selbst.
Autobenefaktiv.
Ja, das ist ein gutes Wort. Linguisten sind immer kreativ mit solchen Sachen. Autobenefaktiv bedeutet im Grunde, ich mache das für mich selbst. Ich tue etwas irgendwo. Das Resultat dieser Aktion ist gut für mich. Und dieses Lüften richtet sich sehr stark auf den anderen, der mir begegnet und den ich aber nach Möglichkeit irgendwie in die Marginalität des Geschehens verschieben muss, damit ich das tun kann, was ich tun will, nämlich konsumieren, mich erholen und so weiter.
Also Lüften heißt quasi, ich versuche ihn nicht zu vernichten, aber in die Nichtwahrnehmung zu drängen.
Wie Luft behandeln.
Sie haben da ein schönes Beispiel, nämlich dass Sie sagen, man könnte ja dem Zöllner da bei der Einreise auf Sansibar einen Geldschein in den Pass legen, dann wird man schneller durchgewinkt, aber damit luftet man ihn, weil man seine Funktion nicht mehr respektiert.
Genau. Wird, glaube ich, ziemlich viel gemacht. Natürlich ist es eine Straftat und auch überhaupt nicht notwendig, weil tatsächlich Passbeamte in Tansania sehr wohl wissen, wie sie ihre Arbeit zu verrichten haben. Aber diese merkwürdige neokoloniale Attitüde hat so was Paternalistisches. Im Anderswo versteht man nicht, wie dieser Beruf funktioniert und deswegen unterläuft man die Regeln. Das ist so eine Form des Luftens.
Das Unterlaufen der Regeln ist ein schönes Stichwort zum Schluss. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie haben es am Anfang gesagt, dass ein Patchwork sozusagen auch aus vielen Stilen ist und Herangehensweisen und Sprachen. Und da scheinen immer wieder richtige Selbstzweifel durch. Also Sie sprechen dann mal von der immer gleichen Klugsprechsoße des international zertifizierten Akademiker Ikebanas. Ich erspare unseren Hörern jetzt einen so komplizierten Satz zu zitieren, aber wen stellen Sie sich denn als Leserin, als Leser vor dieses sehr, sehr anspruchsvollen Buches?
Och, wir fanden, dass uns nichts Menschliches fremd ist und wir alle Leserinnen und Leser herzlich willkommen heißen wollen, eben nicht nur Fachkolleginnen und Fachkollegen, die das Buch zum Teil rätselhaft finden, weil es ihre Erwartungen an ein akademisches Fachbuch eben nicht erfüllt, weil es ständig irgendwo abbricht. Und dann statt eines Fazits lieber ein Tafelteil oder sowas anbietet. Aber das können sich genauso gut Leute durchlesen, die vielleicht einfach nur interessiert sind am Tourismus, weil sie vielleicht an diesen Orten schon gewesen sind. Oder die sich für Sprache interessieren, weil sie einfach gerne lesen. Oder gerne Radio hören oder so etwas.
Vielen Dank, Anne Storch. Wir sprachen über ihr gemeinsam mit Ingo H. Warnke verfasstes Buch Sansibar-Zone. Eine Austreibung aus der neokolonialen Sprachlosigkeit. Transkript Verlag, 272 Seiten, 39 Euro. Musikalisch zum zweiten Mal heute in dieser Literatursendung machen wir weiter. Meine Kollegin Nana Brink ist ins Studio gekommen und hat ein Buch mitgebracht, das sich auch um Musik dreht. Der Titel ist allerdings etwas seltsam. Nancy Cunard's Negro. Erklären Sie ihn bitte.
Negro ist ja ein Begriff, ein Schimpfwort, wie wir ihn heute kennen. Es bedeutet schwarz. Und Nancy Cunard hat sich aber diesen Begriff ganz bewusst gegeben, weil sie eben zum ersten Mal ein wahnsinniges Projekt vorhatte. Sie wollte eigentlich eine Anthologie der afroamerikanischen Kulturgeschichte, also der Kultur, schreiben und hat sich deshalb selbstbewusst diesen Namen gewählt.
Sie reden in der Vergangenheit gerade, das ist ein Projekt aus den 1930er Jahren und herausgegeben jetzt neu von Karl Bruckmeier, einem Radiokollegen. Kollegen vom BR.
Richtig, das Projekt Negro ist in den 30er Jahren, um ganz genau zu sein, 1934 erschienen. Nancy Cunard war damals so etwas wie eine, ich würde sagen, verrückte Nudel, ein It-Girl ihrer Zeit. Sie stammt aus einer britischen, sehr reichen Räderfamilie, ist dann nach Paris gegangen in den 20er Jahren, hat dort berühmte Leute kennengelernt wie Aldous Huxley, Man Ray, Ernest Hemingway, hat exzentrische Texte herausgegeben, übrigens auch das erste Buch von Samuel Beckett und hat dann einen schwarzen Jazz-Musiker Musiker namens Henry Crowder kennengelernt. Und sie war so fasziniert und gleichzeitig entsetzt darüber, dass sie mit ihm zusammen war und sie so abgelehnt wurde aufgrund dieser Verbindung, dass sie ein völliges Wahnsinnsprojekt. Der Herausgeber Karl Bruckmeier schreibt ganz witzig darüber, sie hatte ihren Greta Thunberg-Moment. Das heißt, sie war so wütend, dass sie mit dem Fuß aufgestampft hat und beschlossen hat, es ihren rückständigen Oberschichttrottel in ihrer Heimat zu zeigen. Und das Ergebnis dieser Wut ist das Projekt Negro, das auf 900 Seiten der Welt zeigen soll, wie großartig die Kultur der Menschen schwarzer Hautfarbe ist.
900 Seiten, damals sicher ein Riesenerfolg.
Nein, es war es überhaupt gar nicht, denn das Projekt zog sich hin. Sie ist mehrfach nach Amerika gereist, hat viele berühmte Historiker dort, Soziologen, auch Dichter aus den Vereinigten Staaten getroffen, hat sehr viel Mühe da rein verwendet, sehr viel Geld ihrer Familie auch verpulvert. Endlich nach Jahren ist es erschienen und es war schlicht zu teuer. Es hat damals 2 Guinea gekostet, das waren über 40 Mark. Und es war einfach unverkäuflich mit seinen 900 Seiten, was auch ein bisschen daran lag, dass sie völlig unorthodox und ohne ein wirkliches Ordnungsprinzip diese Texte zusammengefügt hat.
So, jetzt Karl Bruckmeier hat aber keine 900 Seiten herausgebracht, sondern jetzt etwas kompiliert. Was steht da drin? Was hat ihm gefallen?
Was ihn sehr fasziniert hat, war natürlich, dass zum ersten Mal jemand versucht hat, die Geschichte eigentlich aus dem Mund der schwarzen Künstler, Soziologen und Anthologen zu erklären. Er hat sich von diesen 900 Seiten, von diesen Texten 30 herausgesucht und hat angefangen zum Beispiel, was ich sehr faszinierend fand, mit einem sehr berühmten Soziologen Webb Du Bois. Das war der erste Schwarze, der einen Doktortitel in Harvard erhalten hat und er hat die Geschichte der USA aus afroamerikanischer Sicht erzählt. Dann hat er Texte, und das ist wirklich eine Wiederentdeckung, Lenten Youth, einer der Ikonen der Harlem Renaissance-Bewegung, also der Harlem Renaissance. Das war sozusagen eine Bewegung von Intellektuellen, von einer Bohème, wie gesagt, in Harlem, in New York, genauso wie der Lyriker County Cullen. Das stellt er zusammen und dazu mixt er Texte. Sie haben es schon angedeutet, er hat ja einen Musikhintergrund, zum Beispiel aus der Jazzszene, eine fantastische Rezension eines Louis Armstrong-Konzertes, dann Texte über Jazz und Nancy Kuhnert selbst kommt zu Wort. Sie schreibt nämlich über das Harlem der 20er Jahre. Das klingt manchmal ein bisschen naiv, aber wir müssen uns immer die Brille der 20er Jahre aufsetzen und das ist in der Tat faszinierend.
Ich wollte gerade sagen, es wird doch wahrscheinlich so sein, dass gewisse Stereotypen dieser Zeit auch bedient werden.
Das werden sie natürlich. Also wenn Nancy Kuhnert zum Beispiel diesen Jazz beschreibt, wenn sie den Tanzstil der afroamerikanischen Tänzer beschreibt, dann sagt sie natürlich, diese schiere Freude, die sind einfach wild und sie machen, Zitat, die Weißärsche neidisch auf die Schwarzmänner. Das ist natürlich das, wie wir das heute natürlich nicht mehr finden.
Geht das denn noch?
Wieder schreiben würden. Ich finde, sie geht es, denn sie war nämlich ein Punk. Sie war ja wirklich ein Punk in den 20er Jahren, so ein It-Girl. Man muss sich auch die Fotos von ihr angucken und ich finde das völlig gerechtfertigt, vor allen Dingen auch, wenn es dann konterkariert wird mit Jazz-Rezensionen von Schwarzen, die über ihre Musik schreiben. Das ist ja zum ersten Mal, dass sie zu Wort kommen, das, was wir ja eigentlich unbedingt wollen.
Warum ist das Buch heute erschienen? Ich nehme mal an, das ist ein großes Projekt und es ist eher ein Zufall, dass es mitten in die Rassenunruhen hineingeplatzt ist.
Es ist ein absoluter Zufall. Vor 7 Jahren hat nämlich Karl Bruckmeier dieses Konvolut, diese 900 Seiten, es gibt nur noch 1 oder 2 Originalausgaben gefunden. Er war fasziniert eben von dieser Auswahl, hat dann für sich nochmal 30 Texte herausgefischt und das kriegt natürlich eine ganz andere Brisanz jetzt vor den Rassenunruhen, vor diesem Kulturkampf, den wir gerade in den Vereinigten Staaten erwähnen. Und vielleicht etwas Kurzes noch, was ich finde auch so faszinierend ist, es ist ein Liebhaberprojekt und es hat jetzt einfach eine unglaubliche Aktualität. Und Sie können sich einfach nehmen und reingucken, Sie müssen es nicht von vorne bis hinten lesen.
Vielen Dank, Nana Brink. Wir sprachen über Nancy Kuhnerts Negro, herausgegeben und übersetzt von Karl Bruckmeier. 280 Seiten, 25 Euro und erschienen ist es in der Kursbuch-Edition. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart mit politischer Literatur. Dezidiert politische Vorgänge sind Benennung und Umbenennung von Straßen. Nach langem Hin und Her hat man sich in Berlin kürzlich entschlossen, die Mohrenstraße im Stadtzentrum zur Anton-Wilhelm-Amo-Straße zu machen. Dass dies für unsere Erinnerungskultur eine gute Sache sein mag, zeigt Ottmar Ettes Buch über den neuen Straßennamenspatron. Martin Arends geht dem Lebensweg eines deutschen Philosophen mit ungewöhnlicher Biografie nach.
Der transatlantische Sklavenhandel war auf seinem Höhepunkt, als der spätere Anton Wilhelm Amo um 1700 an der damaligen Goldküste, dem heutigen Ghana, geboren wurde. Sklavenhändler der Westindischen Kompanie brachten ihn als kleinen Jungen nach Europa und verschenkten ihn an den Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der ihn als Kammermohren an seinen Sohn August Wilhelm weitervererbte. 1708 wurde er evangelisch getauft und erhielt seinen deutschen Namen. Für seinen Herrn wurde er zum Versuchsobjekt, an dem die Bildungsfähigkeit des Afrikaners erprobt werden sollte. Er hat es zum Doktor der Philosophie gebracht und an den Universitäten von Halle, Wittenberg und Jena gelehrt. Eine verschollene in Latein verfasste Disputation handelt von der Rechtsstellung der Mohren in Europa, seine Dissertation von der Empfindungslosigkeit des menschlichen Geistes. Auf einen Heiratsantrag folgte 1747 eine Spottkampagne. Im selben Jahr verließ er Deutschland und Europa. Sein in mancher Hinsicht exotischer Lebensweg hat etliche auch spekulative Interpretationen gefunden. Der in Potsdam lehrende Ottmar Ette konzentriert sich auf das Werk des schwarzen Philosophen. Er will verstehen und uns verständlich machen, wie dieser Mann sich vom Versuchsobjekt zum Subjekt in einer akademischen Landschaft der Frühaufklärung entwickeln konnte und wo seine inneren und äußeren Grenzen lagen. Philosophie ohne festen Wohnsitz. Die Metapher taucht in verschiedenen Zusammenhängen auf. Sie bringt die Ortlosigkeit, ein schwer zu fassendes Dazwischensein dieses Philosophen ins Bild. Ette verweist auf eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Blickpunkte in den von Amo überlieferten Texten und nennt dies einen aufregenden Befund.
Die Philosophie Anton Wilhelm Amos lässt sich daher in eine Entwicklungslinie einreihen, die man keineswegs nur im Bereich der Literaturen der Welt als ein Zwischenweltenschreiben bezeichnen könnte. Wir können daher sehr wohl mit Blick auf Amo und im Rahmen der historisch gegebenen Möglichkeiten von einer Philosophie ohne festen Wohnsitz sprechen, die sich in seinen Arbeiten auszuprägen begann. Denn sie ist nicht einem einzigen Ort, einer einzigen Perspektive verpflichtet und zuzuordnen. Sie lässt Blickpunkte anderer auf dieselben Gegenstände hervortreten und macht immer wieder deutlich, dass sie Europa aus seinem Spannungsverhältnis zu anderen Kontinenten, zu anderen Religionen, zu anderen Völkern und Kulturen begreift.
Auf den ersten Blick scheint Ettes Arbeit für den innerakademischen Dienstgebrauch geschrieben, ohne Übersetzung fremdsprachiger Zitate, mit ausführlichem Anmerkungsapparat, Bibliographie und Namensregister. Es ist aber auch der Versuch, sprachlich über den Fachjargon hinauszugehen. Ette ist auch für Nicht-Akademiker verständlich. Er bedient sich poetischer Bilder und Metaphern, die man in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht vermutet. Eine andere Metapher scheint mir noch erhellender als die im Titel verwendete. Es ist die des Laufstegs, auf dem sich Amo während seiner akademischen Karriere befunden habe. Er war der gefeierte Exot, in aufgeklärten Kreisen beklatscht und gern gesehen. Nie und nirgends aber war er beheimatet, weder unter den Akademikern noch unter seinen deutschen Landsleuten. Und er war stets unter Beobachtung. Er konnte den Laufsteg nicht verlassen. Ette beschreibt die zweischneidige Tatsache,
dass der schwarze deutsche Philosoph und Doctissimus Magister Legens eine Figur des öffentlichen Lebens war, die fraglos eine enorme Aufmerksamkeit auf sich zog.
Aber in der Wissenschaftsgeschichte kaum Spuren hinterließ. Auch im universitären Bereich sei er mancherlei rassistischen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Es gab Schmähschriften, die sich auf die Annäherungsversuche an eine weiße Frau bezogen. Amo wollte eine Familie gründen. Etwas eigentlich ganz Normales, nicht aber in seinem Fall und zu seiner Zeit. Am Beispiel des Anton Wilhelm Amo wird deutlich, was sich seit dem 18. Jahrhundert verändert und was sich nicht verändert hat für jene Menschen, die mehr oder weniger freiwillig als Schwarze in Deutschland leben. Exemplarisch ist die Bewunderung und Förderung einerseits, die begrenzten Integrations- und Aufstiegschancen andererseits. Exemplarisch sind die Versuche der politischen Instrumentalisierung seiner Vita und die Tatsache, dass sie tatsächlich so unvereinnahmbar ist wie sein Denken. Bis heute nachwirkend ist auch die damalige Vorstellung, so jemand müsse, um Wurzeln zu schlagen, letztendlich heimkehren.
Die Figur der Heimkehr, sei es in eine Familie, in ein Vaterland, in eine Muttersprache, welche die Heimkehr zu einem komplexen Ideologem, mitunter sogar zu einem unterschiedlich funktionalisierbaren Mythos werden lassen, der sich aller Vorstellungen bemächtigt. Selbst ein scheinbar so deskriptiver Begriff der Remigration ist in diesem Zusammenhang ideologisch höchst aufgeladen. Denn nur allzu häufig unterliegt dieser Bewegungsfigur die Vorstellung von der Vertreibung aus dem Garten Eden und die Hoffnung auf eine Rückkehr in das Paradies. Und sei es eine Heimkehr in das Paradies einer Kindheit, das es so niemals gab.
Nachdem Amo vergeblich versucht hatte, in Deutschland zu wurzeln, nachdem auch sein letzter Mäzen gestorben war, beantragte er als etwa 50-Jähriger eine kostenlose Überfahrt zur westafrikanischen Küste, dorthin, von wo er als Kleinkind verschleppt worden war. Seine letzten Jahre verbrachte er aber nicht an einem Ort, den man von außen gesehen vielleicht als ein Heimatdorf bezeichnen könnte, sondern im Fort San Sebastian in der afrikanischen Handelsfestung der Westindischen Kompanie. Vermutlich dort starb Anton Wilhelm Amo um 1784, in jenem Zwischenraum also, den er sein Lebtag unfreiwillig bewohnt hatte.
Ottmar Ette, Anton Wilhelm Amo, Philosophieren ohne festen Wohnsitz. Martin Arends stellte das Buch vor, Kulturverlag Kadmos, 172 Seiten, 19,90 €.